glaube an die Unantastbarkeit und an die Würde jedes einzelnen Menschen.
Ich glaube, dass allen Menschen von Gott das gleiche Recht auf Freiheit gegeben wurde.
Ich verspreche, jedem Angriff auf die Freiheit und der Tyrannei
Widerstand zu leisten, wo auch immer sie auftreten mögen.
Stimmen und Sätze aus 5 Jahrzehnten. Was heute ein wenig pathetisch klingt, war so etwas wie das Glaubensbekenntnis des Senders, stets für die Freiheit und die Erlangung derselben einzutreten. Jeden Sonntag, pünktlich um 12 Uhr mittags, sendete der RIAS die Freiheitsglocke und jene Sätze, für Hörer in West, vor allem aber in Ostdeutschland. Das Freiheitsbekenntnis des RIAS war so etwas wie das Markenzeichen, das sich auch in den Jingles seiner Programme wiederfand, und zwar als
eine freie Stimme der freien Welt.
Doch aller Anfang im zerstörten Nachkriegs-Berlin war schwer.
Da sind wir also, liebe Hörer. Und wir begrüßen Sie. Nicht mit einer feierlichen Eröffnungsansprache, seien Sie unbesorgt. Obwohl uns ein bisschen feierlich tatsächlich zumute ist bei dieser ersten Begegnung. Im stehen gebliebenen Teil einer Ruine, ein paar kahle, weniger als kahle Räume in eine komplette Radiostation zu verwandeln, das ist heutzutage schließlich keine Kleinigkeit.
So begrüßte der damalige Gründungsintendant Franz Wallner Basté die Hörer. Am 7. Februar 1946 ab 17 Uhr sendet der DIAS, der Drahtfunk im amerikanischen Sektor, erstmals aus einem kleinen, kargen Studio im ehemaligen Fernmeldeamt in Berlin-Schöneberg. Der später zur Berühmtheit gelangte RIAS-Theaterkritiker Friedrich Luft erkannte rückblickend an, dass die ersten Sendungen weitgehend ohne Publikum stattfanden. Interessierte Hörer mussten das Programm via Telefonkabel empfangen.
Der Drahtfunk, an den wenige genug angeschlossen waren, und zuerst eigentlich so gut wie gar keiner, war ja zu Beginn eigentlich nichts anderes als ein Sprechen ins Leere. Hörer hatten wir damals so gut wie keine.
Was auch daran lag, dass es technisch so schwierig war, das neue Programm zu empfangen. In einer Broschüre hieß es damals:
Ziehen Sie einen isolierten Verbindungsdraht, zum Beispiel Klingeldraht, von der Antennenbuchse Ihres Rundfunkgerätes zum Kabel des früheren Fernsprechanschlusses. Falls der Telefonapparat noch vorhanden, zu einem seiner blanken Metallteile. Waren Sie nicht selbst Fernsprechteilnehmer, so war es vielleicht ein anderer Hausbewohner oder Nachbar. Dann müssen Sie den Draht mit dessen Kabel verbinden. Wenn nötig, holen Sie sich beim nächsten Funkhändler, Techniker oder Bastler Rat. Nun stellen Sie ein auf Langwelle 1875 Meter, gleich 160 Kilohertz oder 1204 Meter gleich 249 Kilohertz und Sie sind empfangsbereit.
Wie viele Menschen genau dieser Aufforderung Folge leisteten, ist nicht überliefert. Am Anfang werden es nicht mehr als 1000 bis 2000 Hörer gewesen sein. Das Programm wurde ohnehin nur täglich von 17 bis 24 Uhr gesendet. Die Gründung des DIAS war eine Reaktion auf einen politischen Zwist zwischen Ost und West. Der Berliner Rundfunk arbeitete unter sowjetischer Leitung bereits seit Mai 1945 aus dem Westteil der Stadt, dem Haus des Rundfunks, wo früher der Reichsrundfunk beheimatet war. Eigentlich sollten die westlichen Alliierten ebenfalls an dem Sender beteiligt sein, doch man konnte sich nicht einigen über Programmfarbe und Finanzen. Die Sowjets mauerten. So beschlossen die Amerikaner, einen eigenen Sender zu gründen, erzählt die Historikerin Petra Galle, die eine Dissertation über die Anfangsjahre des RIAS verfasst hat.
Die amerikanische Militärverwaltung, da gab es unterschiedliche Fraktionen. Man war sich nicht sicher, soll man das einschätzen, die sowjetische Position. Sind die Sowjets doch bereit zu verhandeln, sind sie nicht bereit zu verhandeln? Und man hat letztlich eine sehr kleine Lösung gefunden, nämlich indem man den Drahtfunk aufgebaut hat, nur für den amerikanisch besetzten Sektor in Berlin. Das Ganze ist dann schnell ausgebaut worden, aber das war der Beginn. Ja, man wollte die Sowjets nicht provozieren.
Die Geschichte des Drahtfunks sollte allerdings nur einen Sommer lang dauern. Am 5. September 1946 endete jedenfalls die Übertragung per Drahtfunk. Aus dem DIAS wurde der RIAS, der Rundfunk im amerikanischen Sektor. Berlins erster Bürgermeister nach dem Krieg, Arthur Werner, sprach an jenem Tag des Neustarts die Grußworte. Und diese waren geprägt durch eine gewisse Weltläufigkeit. Und all das inmitten von bitterster Nachkriegsnot, gewissermaßen auf dem Nullpunkt deutscher Geschichte.
Wir leben auf einem völlig internationalen Pflaster und werden dadurch ganz von selbst zu modernen, kosmopolitischen Menschen. Die internationale Atmosphäre Berlins erfährt nunmehr eine neue Nuance, durch die Inbetriebnahme eines amerikanisch kontrollierten Rundfunksenders.
Der RIAS setzte anfangs jedoch nicht so sehr auf eine bunte Programmfarbe, womit man den Sender späterhin assoziierte. Unterhaltung, leichte Musik, all das kam erst später, erläutert Petra Galle.
Das war am Anfang ein stark bildungsbürgerlich geprägter Sender, mit ja übrigens auch nur ganz wenigen Stunden, in denen gesendet worden ist. Also man hat ganz klar versucht, ein Programm mit Bildungsinhalten, Wort- und ernste Musiklastik aufzubauen. Unterhaltungskultur ist massiv gefördert worden ab 1948 und hat dann auch die Farbe des RIAS wesentlich mitgeprägt.
Hier ist RIAS Berlin. Eine freie Stimme der freien Welt.
Der RIAS hatte, seitdem er nicht mehr auf Drahtfunk sendete, einen größeren Einfluss auf die Meinung der Hörerschaft. Anfangs, so Petra Galle, sei es hauptsächlich um das Anknüpfen an demokratische Traditionen gegangen und das Aufklären über nationalsozialistische Verbrechen. Viele der Mitarbeiter kamen aus einer eher linksliberalen Tradition. Und doch, es gab seitens der amerikanischen Militäradministration Eingriffe ins Programm, analysiert Petra Galle.
Das war auch beabsichtigt. Also von Anfang an war klar, man würde nicht den Deutschen freie Hand lassen, sondern es gab eine Vorzensur. Das wurde gelockert, relativ schnell. Das Programm ist bestimmt worden mit Zustimmung von den amerikanischen Kontrolloffizieren. Allerdings kam es zu Auswüchsen im Programm 48, 49. Auswüchsen politischer Art, Hetzsendungen auch. Das ist nicht von allen mitgetragen worden. Da gab es auch Unruhe im Funkhaus selbst. Aber nach dem Beginn der Blockade muss man davon ausgehen, dass die Zustimmung insgesamt so groß war, dass eine eingreifende Kontrolle ab und zu mal stattgefunden hat, aber nicht die Regel gewesen ist, weil es nicht notwendig war.
Der RIAS war in den Anfangsjahren, zugespitzt formuliert, eher ein Interventions- denn ein Informationssender. Sendungen wie Berlin spricht zur Zone, Aus der Zone für die Zone und Werktag der Zone waren den Machthabern im Ostteil Deutschlands ein Dorn im Auge. Störsender sollten verhindern, dass der Empfang in der DDR allzu gut war. Bis 1953 gab es sogar eine Sendung, in der gezielt ostdeutsche Spitzel namentlich enttarnt und verraten wurden. RIAS-Mitarbeiter gaben regelmäßig auch Informationen an den amerikanischen CIC, das Counter Intelligence Corps, weiter. Eine besonders kuriose Sendung, sowohl im rundfunktechnischen als auch im politischen Sinne, entwickelte der damalige Redakteur Hans-Peter Herz, der von 1946 bis 1966 beim RIAS war. Herz, der 2012 verstarb, hatte an sich die Fähigkeit zum Live-Kommentar entdeckt. Diese Fähigkeit setzte er beim RIAS bereits frühzeitig ein.
Und habe dann im Frühprogramm, das ich mit konstruieren durfte für den RIAS, erfunden, Sendungen, die sich mit dem Osten auf interessante rundfunktechnische Weise auseinandersetzten. Wir haben uns in das Programm von Radio DDR eingeblendet und ich habe das kommentiert live, was die gerade gesendet haben. Und das hat dazu geführt, dass sie manche Kommentare einfach nicht mehr gebracht haben und dass die Kommentatoren auch nicht mehr live auf den Sender durften im Osten, sondern dass sie ihre Kommentare vorher irgendwem zur Zensur vorlegen mussten. Während wir immer mehr in Live-Sendungen übergegangen sind und die Live-Sendungen auch dazu beigetragen haben, die Menschen im Osten sozusagen an unserem Leben etwas mehr teilnehmen zu lassen, als das mit Konservensendungen der Fall war.
Gerne würde man heute noch hören, wie das geklungen hat, Gegenpropaganda live im RIAS-Programm, doch jene Sendungen sind leider nicht mehr erhalten. Redakteur Herz erinnerte sich, dass er damals stolz darauf war, ein kalter Krieger genannt zu werden. Leitsätze für die Programmgestaltung habe es aber nicht gegeben, sagte Herz. Eine gewisse politische Grundeinstellung, gerade in den Anfangsjahren, sei aber durchaus üblich gewesen bei den Programmmachern des RIAS.
Alle, die ich kenne, die beim RIAS gearbeitet haben, auch zu meiner Zeit, hatten eine gewisse Mission und haben sich als Missionare im politischen Sinne auch gefühlt, indem sie das, was sie geglaubt haben, öffentlich vortrugen. Und die Kritik an den Systemen im Osten, aber auch an manchem im Westen äußerten, um im Sinne einer Vorbereitung der Wiedervereinigung im Geistigen zu arbeiten.
Wir alle sagen, wer herüberkommt, hat eine Entscheidung für Deutschland gefällt. Ich weiß, dass die Herren beim staatlichen Rundfunkkomitee, die dieser Sendung zuhören, jetzt schon das Stichwort an den Rand schreiben. Da können wir wieder einen Kommentar machen, wie der Rias abwirbt. Nun, dann sage ich Ihnen nur eins. Das ist Abwerbung für Deutschland. Und Abwerbung für Deutschland ist die Pflicht jedes anständigen Menschen in diesem Lande. Abwerbung für Deutschland, für unsere geliebte Heimat.
Diesen Kommentar sprach Hans-Peter Herz Anfang der 60er Jahre, anlässlich eines Prozesses in der DDR gegen ein paar Männer, die der Abwerbung bezichtigt wurden. Doch gehen wir noch einmal zurück an die Anfänge der Nachkriegszeit. Eine erste Bewährungsprobe, was die Berichterstattung betrifft, stellte sich für den Sender 1948. Die Sowjets blockierten knapp 11 Monate lang den Westteil Berlins, eine Boykottmaßnahme als Antwort auf die in den Westzonen vorgenommene Währungsreform. Die Berliner mussten von den Westalliierten aus der Luft versorgt werden. Im November 1948 unternahmen die beiden RIAS-Reporter Jürgen Graf und Peter Schulze in einem der sogenannten Rosinenbomber einen Flug über Berlin.
Ganz tief unter uns bleibt jetzt Gardulin. Wir müssen jetzt ungefähr eine Höhe von ungefähr 900 bis 1000 Metern erreicht haben.
Ich schaue herunter, die Maschine fliegt jetzt noch einmal eine große Kurve über West-Berlin. Und es ist komisch, liebe Hörer, hier von oben zu sehen, welche Gebiete Berlins jetzt im Augenblick Strom haben und welche nicht. Man sieht ganze Bezirke fast quadratisch abgezirkelt, im hellen Lichterglanz erscheinen und andere wiederum sind in Dunkel gehüllt.
Die Blockade dauerte bis zum Mai 1949. Da die Stromversorgung in dieser Zeit noch knapper war als bereits in den Jahren zuvor, versorgte der RIAS die Bevölkerung in dieser Zeit per Lautsprecherwagen mit Informationen. Reporter Jürgen Graf und Sprecher Rudolf Günther Wagner erzählten, dass sie oft auf eine überaus dankbare Hörerschaft trafen.
Ich glaube, darin liegt doch das einzige Positive der ganzen Stromsperrengeschichten, nämlich, dass wir dadurch zu einer großen Familie zusammengewachsen sind.
Ja, das kann man wirklich sagen. Also wir haben Beweise dafür bekommen, dass Menschen uns, die wirklich selber sehr wenig haben, dass sie uns mit Geschenken überhäufen, dass sie uns Briefe schicken, dass sie wirklich mit einer rührenden Liebe, man kann schon nicht mehr von Sympathie reden, mit einer rührenden Liebe an uns hängen. Es ist wunderbar und großartig.
Auch heute an der Uhlandstraße sind wieder Hunderte erschienen, um den neuesten Nachrichten verkündet durch Rudolf Günther Wagen zu lauschen.
Und so sind die Berliner auch am 10. Mai 1949 zu der Nachricht gekommen, dass die Blockade nun bald vorbei sein würde.
Achtung, Achtung, hier ist RIAS Berlin. In Kürze hören Sie ein Kommuniqué der 4 Großmächte über die Aufhebung der Berliner Blockade. In den Hauptstäben der 4 Großmächte wurde um 14 Uhr offiziell bekannt gegeben, dass die Blockade Berlins und die Gegenblockade am 12. Mai aufgehoben werden.
Aus den Beschränkungen und Entbehrungen der Blockadezeit erschufen die Programmmacher sogar so manchen Einfall für Unterhaltungssendungen. Der Kabarettist Günter Neumann präsentierte zu Weihnachten 1948, also mitten in der Blockadezeit, erstmals die Sendung Der Insulaner, eine Mischung aus Kabarett, Comedy und Satire. Auch hier wurden oft und gerne der Osten und seine politischen Strukturen persifliert. Mangelwirtschaft, Behördenwillkür und starre Verhältnisse im Osten waren Ziel des Spots. 132 Mal trat die Truppe der Insulaner öffentlich auf und die Sendung wurde eines der Markenzeichen des RIAS. Sie lief noch lange weiter im Programm bis 1964. Edith Schäuber sang die Titelmelodie der Sendung.
Der Insulaner verliert die Ruhe nicht. Der Insulaner liebt keine Tue nicht.
Das Programm des RIAS bestand zur Hälfte aus Wort, die andere Hälfte aus Musiksendungen. Daran sieht man schon, wie stark man auch auf Zerstreuung setzte. Nicht nur die Insulaner waren das überaus beliebte und programmprägende Unterhaltungshighlight des RIAS, auch andere Sendungen erreichten viele Hörer und Fans. Hans Rosenthal, der spätere Unterhaltungsshow-Moderator des ZDF, begann seine Karriere 1948 im RIAS.
Spaß muss sein. Quiz, Musik und gute Laune. Am Mikrofon Hans Rosenthal.
Sie beide fahren jetzt durch Berlins Hauptstraßen. An einer bestimmten Stelle wird Bräutigam Fritsch halten lassen und allein aussteigen. Von draußen wird er Sie dann beschimpfen. Und Sie müssen versuchen, ihn wieder mit lieben Worten zurückzuholen.
Spaß und Unterhaltung mussten auch deswegen sein, weil die Zeiten weiterhin unruhig waren und Ablenkung nur allzu gern angenommen wurde. Am 17. Juni 1953 kam es in der DDR zu einem Arbeiteraufstand, der sich hauptsächlich gegen von der SED beschlossene erhöhte Arbeitsnormen richtete. Am selben Tag rief der Berliner DGB-Vorsitzende Ernst Schanowski über den RIAS erstmals dazu auf, die Ostdeutschen sollten auf die Straße gehen. Hat der RIAS schon im Vorfeld zum Volksaufstand beigetragen? Durchaus, sagt die Hamburger Historikerin Jeanette Riller, denn schon in den Wochen vor dem 17. Juni wurden immer wieder die Arbeitsnormen im Programm diskutiert und der RIAS rief dazu auf, langsamer zu arbeiten, also die Vorgaben zu konterkarieren. Die Proteste selbst hatte man aber in ihrer Heftigkeit offenbar nicht vorhergesehen, so Jeanette Riller.
Am 17. Juni selbst war der RIAS völlig überrascht davon, welches Ausmaß plötzlich da der Protest eingenommen hat und hat sehr deeskalierend berichtet. Es gab eine Delegation ostdeutscher Arbeiter, die in RIAS gekommen ist und Erklärungen über den Funk verlesen wollte. Die erhielten keine Sendezeit, weil man viel zu viel Angst hatte, dass das Ganze in die Luft fliegt.
Reporter Jürgen Graf berichtete über die Demonstrationen am 17. Juni 1953.
Lasst das Schießen sein! Treibt es nicht auf die Spitze!
Schüsse am Potsdamer Platz. Wir können von hier aus nicht beobachten, wohin geschossen wird und ob diese Schüsse aus russischen oder von Karabinern der Volkspolizei stammen.
Kurz darauf wurden die Aufstände niedergeschlagen. In Zeiten des Kalten Krieges war beiden Seiten, Ost und West, klar, dass Geheimdienste stets mitspielten bei der Information und Desinformation. Selbst vor Entführung schreckte die ostdeutsche Staatssicherheit nicht zurück. Ein besonders kurioser Fall betraf den Ostagenten Gerhard Beck. Er sollte eine junge RIAS-Mitarbeiterin namens Lisa Stein entführen, sie zuvor mit vergifteten Pralinen bewusstlos machen. Doch das Attentat misslang. Geplant war, Stein in einem Schauprozess anzuklagen. Stattdessen wurde Gerhard Beck festgenommen und in West-Berlin vor Gericht gestellt. Und doch kam es 1955 in Ost-Berlin zu einem Schauprozess gegen 5 DDR-Bürger, die Informationen an RIAS-Mitarbeiter weitergaben. Der sogenannte RIAS-Prozess endete mit Schuldsprüchen und einem Todesurteil. Jeanette Riller.
Die Urteile derer, die in diesen Prozessen angeklagt wurden, standen vor den Prozessen fest. Ein Mann wurde per Fallbeil hingerichtet und eine ganze Reihe anderer erhielten lebenslange Zuchtstrafen. Im DDR-Rundfunk wurden diese Prozesse übertragen und sehr propagandistisch ausgeschlachtet. Der RIAS hat dagegen gesendet, weil er nämlich den Prozess gegen Gerhard Beck, also diesen Entführer von Frau Stein, mitgeschnitten hat und da eben auch die Prozessausschnitte von der anderen Seite sozusagen dagegen setzen konnte und dann nochmal richtig stellen konnte, wie der Verlauf wirklich war.
Der RIAS war als Sender in der Frontstadt Berlin stets am Puls der Weltpolitik. Das zeigte sich auch am 13. August 1961, als Berlin durch den Bau der Mauer getrennt wurde. RIAS-Reporter berichteten von den Bauarbeiten der Mauer an der Sektorengrenze.
Die Polizisten von drüben in ihrer Arbeitskleidung, die Ostpolizisten, die Ostfeuerwehr, sie blicken hier rüber, ja, sie lächeln sogar dabei, wie sie den Pestlochbohrer in die Erde bohren und einer schaute mich an und es war in seinem Gesicht zu lesen, ja, höre nur das Geräusch, ich mache es extra für dich, damit du es auch auf deinem Tonband bekommst.
Mit dem Bau der Mauer wurde die Rolle der westlichen Sender und namentlich auch des RIAS noch einmal wichtiger. Denn da nun die Bürger der DDR nicht mehr in den Westen reisen konnten, blieb ihnen auch der Kontakt zu Freunden und Familie in der Bundesrepublik und in West-Berlin verwehrt. 2 Jahre dauerte die komplette Kontaktsperre zwischen Ost und West. Und erneut wurden im RIAS politische Differenzen zwischen der amerikanischen und der deutschen Sichtweise deutlich, analysiert Jeanette Riller.
Das Programm des RIAS bestand immer darin, dass sie eine Meinungsvielfalt zeigen und Falschmeldungen aus der DDR richtigstellen oder andere Sichtweisen daneben stellen. Und das ist halt im Laufe der Jahre immer gleich geblieben. Zum Zeitpunkt an dem Tag des Mauerbaus, wo ja klar war, die Interessen Berlins sind nicht unbedingt die gleichen Interessen, die Washington hat. Nämlich Washington war aus auf eine friedliche Koexistenz und Berlin hat natürlich ein Überlebensinteresse und seine Freiheit zu erhalten. Und da hat Kennedy ja die Interessen Amerikas auf West-Berlin beschränkt. Das ist natürlich dann ein Widerspruch zu dem, was die Berliner gerne gewollt hätten. Das wurde im Programm auch gesagt. Also am Tag des Mauerbaus haben die RIAS-Redakteure on air geschimpft, dass die Westmächte versagt haben oder Kritik geübt, dass zu spät reagiert wird und gar nicht reagiert wird.
Der RIAS beschäftigte sich in den Jahren danach auch mit ganz alltäglichen Fragen der deutschen Teilung. Erst im Dezember 1963 trat das Passierscheinabkommen zwischen der DDR und West-Berlin in Kraft. Zunächst konnten West-Berliner nur rund um die Weihnachtsfeiertage zu Besuchen nach Ost-Berlin reisen. Es gab viele Fragen und der RIAS beantwortete sie in Sondersendungen.
Der UKW-Sonderdienst von RIAS Berlin auf Kanal 24 gleich 94,3 MHz. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen einige Mitteilungen machen. Es geht um die Besuche in der Sperrzone. Danach werden wir ja immer wieder gefragt. Solche Besuche sind nicht möglich. Wenn ein Ostberliner in der Sperrzone wohnt und seine Angehörigen ihn aufsuchen wollen, müssen sie einen Treffpunkt im Ostsektor vereinbaren. Gucken Sie mal irgendwo in einem Verzeichnis nach, suchen sich einen schönen Punkt aus im Friedrichshain oder denken Sie an Café Warschau, Café Prag, Café Berlin. Sie werden schon etwas finden, es wird Ihnen schon etwas einfallen.
Der Rias begleitete in den darauffolgenden Jahren und Jahrzehnten die Ereignisse, die weit über Berlin und die DDR hinaus Thema waren. Den Einmarsch der Sowjets in die CSSR 1968 etwa. Und die Zeiten blieben spannend. Polen und die Solidarność-Bewegung, die Veränderungen in der Sowjetunion unter Gorbatschow. Und natürlich berichtete auch der Rias am 9. November 1989 live von der Bornholmer Straße in Berlin, jenem Ort, wo als erstes die Mauer fiel.
Vorhin haben sie noch einzeln durchlassen, ja. Dann haben sie Tor aufgemacht. Ja. Und jetzt konnten wir alle, so wie wir waren, ohne Vorzeichen, ohne alles, konnten wir gehen.
Ohne jede Kontrolle.
Ohne Kontrolle, ohne alles. Nichts. Hab nicht mal einen Ausweis bei.
All die Umbrüche in der DDR, die ersten freien Wahlen, den Prozess zur deutschen Einheit begleitete der Rias ausführlich. Nicht nur Deutschland sollte sich grundlegend verändern, auch die Rolle des Rias stand in Frage. Doch die Medienpolitik wollte, dass die Tradition des Rias nicht einfach so sang- und klanglos untergeht. Dazu war der Sender zu bedeutsam. Man einigte sich nach langen und komplizierten Verhandlungen auf einen bundesweiten Sender, der Deutschlandradio Berlin getauft und zusammengefügt wurde aus dem ostdeutschen Deutschlandsender Kultur und dem Rias. Zusammen mit dem Programm des Deutschlandfunks wurde am 17. Juni 1993 die Körperschaft des öffentlichen Rechts Deutschlandradio geschaffen. Sie wurde durch einen Staatsvertrag für einen nationalen Hörfunk zwischen Bund und den 16 Bundesländern vereinbart. Der damalige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf.
Diese beiden für die Zeit, für die zurückliegenden 40 Jahre so wichtigen Einrichtungen, Deutschlandfunk und RIAS, gehen in einer neuen Einheit auf. Das heißt, sie gehen in der Einheit auf, in dem Sinne, dass sie in ihr fortexistieren.
Mit dem Start des Deutschlandradios mit seinen zwei Programmen am 1. Januar 1994 wurde der Rias Teil der Mediengeschichte. Die Zeit des Kalten Krieges war vorbei. Ost und West sollten nun allmählich auch im Rundfunk zusammenwachsen. Was den Sender in seinem Kern ausmachte, beschreibt Manfred Rexin, langjähriger Leiter des Bildungsprogramms im Rias.
Der Rias war aus meiner Sicht ein antitotalitärer Sender, der zwei Antis beschrieb. Er war antikommunistisch und er war antinazistisch. Das Bildungsprogramm hat immer großen Wert darauf gelegt, gerade die Zeit vor 1933 und nach 1933 genauer zu beschreiben, mit historischen Originaltönen, wie sie zum Teil noch gar nicht verwendet und ausgewertet worden waren, zu analysieren. Und dieses doppelte Nein, Nein zur braunen Diktatur und Nein zur roten Diktatur, das hat dem Sender Profil gegeben.
Hier ist Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt.